Es gibt ein Problem, das alle Religionen der Welt versuchen zu lösen. Und das Problem hat nicht in jeder Religion den gleichen Namen, aber die christliche Formulierung ist das Problem der Sünde. Und es gibt ganz wenig Orte, ganz wenig Themen, wo sich die Religionen irgendwo einig sind. Und das ist eins von diesen Themen. Irgendwo in jeder Religion gibt es ein Bewusstsein, dass mit uns Menschen irgendetwas nicht ganz richtig ist, dass irgendetwas nicht stimmt. Wir sind nicht so, wie wir sein sollten, und wir wissen es irgendwie. Wir haben eine Ahnung davon, dass etwas falsch ist. Wir spüren eine Zerrissenheit in uns rein. Wir spüren, dass nicht alles in Ordnung ist mit uns. Und da ist eine Spannung in uns drin als Menschen und eine Sehnsucht, die Spannung, die Zerrissenheit irgendwie zu überwinden. Das Thema gehört so fest zu uns Menschen, dass wir mehr als 3000 Jahre in die Vergangenheit reisen können und wir finden schon dort, dass man probiert hat, die Spannung zu überwinden. Wir finden in den antiken Religionen von Babylon, von Ägypten und von Persien, finden wir rituelle Reinigungsbäder. Schon damals ist man ins Wasser gegangen mit der Hoffnung, dass der Schmutz, der uns Menschen irgendwo anhaftet, dass man sich von dem sauber machen kann, dass man rein werden kann. Und man hat sich gewaschen, um irgendwo den Dreck loszuwerden. Und jetzt gibt es natürlich ein Problem. Und jeder von uns, der schon mal unter einer Dusche gestanden ist, kennt das Problem. Man wird wieder dreckig. Es wäre ja super, wenn man einfach einmal im Leben könnte duschen und man wäre für immer sauber. Aber wir wissen, das funktioniert nicht. Man wird wieder dreckig. Es gibt wieder neuen Schmutz und man muss wieder unter der Dusche stehen. Und das gilt eben auch für die Reinigungsbäder. Es hat ja auch im Judentum gegeben, die sogenannten Mikvaot im Judentum. Das sind Bäder gewesen. Man ist einen Stegen durch abgelaufen, in das Wasser gegangen, wieder raufgekommen. Man hat das gemacht vor grossen Festen, zum Beispiel vor einem Passafest. Und das Problem ist, das nächste Fest ist wieder gekommen und man hat wieder ins Wasser müssen. Weil es eben wieder neue Dreck hat gegeben zum Abwaschen. Und wir möchten uns heute ein Bad anschauen. Es ist irgendwo auch ein Reinigungsbad. Wir möchten uns heute Taufe anschauen. Und spannend ist, Taufe hat sowohl einen Zusammenhang mit diesen Bädern, als sie ist auch komplett anders. Der Zusammenhang ist der, auch in der Taufe geht es irgendwo um Sünde. Es geht um die Trennung zu Gott, es geht um die Zerrissenheit. Es geht darum, kann die Zerrissenheit überwunden werden. Aber der Unterschied ist, Taufe ist endgültig. Taufe gibt es nur eine. Und warum das so ist, hoffe ich fest, wird im Verlauf dieser Predigt uns klar werden. Und wir lesen, und es geht um die wichtigste Taufe eigentlich, die in der Bibel vorkommt, das ist die Taufe von Jesus selber. Und wir lesen von dieser Taufe im Markus 1, Verse 9 bis 11. Und ich lese uns den Vers 9 vor. Und es geschah in jenen Tagen, dass Jesus von Nazareth in Galiläa kam und sich von Johannes im Jordan taufen ließ. Der Bibeltext geht zumindest in eine Zeit hinein. Und von dieser Zeit heisst es, dass Gott geschwiegen hat in dieser Zeit. Eine Zeit, wo Gott nichts gesagt hat. Und das Krasse ist, die Zeit in der Geschichte von Israel ist sehr lang gegangen. Zu dem Zeitpunkt, wo der Text aufgeschrieben wird, ist es mehr als 500 Jahre gewesen, seit das letzte Mal Gott einen Prophet geschickt hat. Im Alten Testament hat Gott ja viel durch einzelne Menschen geredet. Er hat einzelne Menschen auserwählt, den Prophet Jesaja, den Jeremia, den Maleachi und viele andere. Gott hat durch die Menschen geredet, aber irgendwann hat das aufgehört. Und dann ist eine Zeit gekommen, länger als 500 Jahre, wo Gott nicht mehr so einen Menschen geschickt hat. Und die Juden, das Volk Israel, haben irgendwo gespürt, jetzt ist etwas anders. Uns fehlt das Reden von Gott. Irgendwie ist es nicht mehr das Gleiche. Und das Volk hat viel erlebt in dieser Zeit. Sie haben Unterdrückung erlebt durch andere Völker. Sie haben Kriege erlebt. Sie haben schlussendlich die Unterdrückung durch die Römer erlebt. Und sie haben gleichzeitig wie einen Hoffnungsschimmer gehabt. Sie haben gewusst, Gott hat einen Retter versprochen, einen Erlöser. Gott hat den Messias König versprochen und der wird irgendwann kommen. Aber fast gleich stark war das Gefühl, Gott schweigt. Gott hat uns irgendwo vergessen. Und dann kommt plötzlich ein Mann. Und das ist ein ganz besonderer Mann. Der Mann hat einen Mantel an aus Kamelhaar. Das war ein bisschen speziell damals. Aber es ist der gleiche Mantel, wie früher ein Prophet angehabt hat, der Prophet Elia. Und der Mann hatte ganz besondere so Essensgewohnheiten gehabt. Und zwar hat er sich ernährt von Heuschrecken mit Honig. Und der Mann hat auch an einem besonderen Ort gewohnt, und zwar hat er mitten in der Wüste gewohnt. Der Mann hat Johannes geheissen. Wir kennen ihn als Johannes den Täufer. Und zwar darum, weil er genau das gemacht hat. Er hat Menschen getauft. Und der Johannes, es heisst von ihm, er hat die Taufe getauft zur Buße und zur Vergebung der Sünden. Mit anderen Worten, Johannes hat den Leuten gesagt, sie sollen umkehren von ihren falschen Wegen. Sie sollen zurückkommen zu Gott. Und als Zeichen von dem, als Zeichen von einem neuen Leben für Gott, sollen sie ins Wasser gehen, im Jordan eben sich taufen lassen. Ich habe mir den Johannes so ein bisschen bildlich müssen vorstellen und ich habe gedacht, das ist jetzt nicht der Mensch, der du abends am Bahnhof willst begegnen. Er hat wahrscheinlich recht speziell ausgesehen, so ein bisschen wild halt. Er hat vielleicht auch ein bisschen speziell geschmeckt. Und dann habe ich gedacht, seine Botschaft ist eigentlich auch nicht so attraktiv. Er sagt den Menschen, hey, ihr müsst euch reinigen, mit euch ist etwas verkehrt, mit euch stimmt etwas nicht. Ihr braucht eine Umkehr, ihr braucht das Bad von der Erneuerung, damit ihr bereit seid für Gott. Gott ist zornig auf euch, sagt er sogar. Und das alles spricht eigentlich nicht dafür, dass man unbedingt zu dem Johannes gegangen wäre. Und spannend ist aber, genau das ist passiert. Die Menschen sind geströmt zu dem Johannes. In grosse Menschenmengen sind gekommen, sind in die Wüste rausgelaufen, sind zu dem Johannes an den Jordan gegangen und haben gesagt, wir wollen uns taufen lassen. Die unterschiedlichsten Menschen sind gekommen. Ganz einfache Leute. Zöllner, lesen wir, sind gekommen. Soldaten sind gekommen. Und sie sind zum Johannes gekommen und haben gesagt, wir wollen uns taufen lassen. Die Leute sind völlig verschieden gewesen voneinander. Es gibt etwas, was sie alle miteinander verbunden hat. Es sind alles Sünder gewesen. Und sie haben das alle gewusst. Sie haben alle gewusst, wir haben Schmutz, wir haben Dreck in unserem Leben und wir wollen rein sein. Wir brauchen einen neuen Anfang. Und sie haben alle gewusst, wir haben die Trennung zu Gott, aber sie haben sich gesehnt danach, dass die Trennung überwunden werden kann. Dass sie wieder Gemeinschaft mit Gott haben können, dass das wieder möglich wird. Und wegen dieser Sehnsucht nach Erlösung sind sie zum Johannes gegangen und haben sich taufen lassen. Und so ist eine grosse Menge von Menschen, eine grosse Menge von Sündern letztlich zu dem Johannes gekommen. Und mitten in dieser Menge ist Jesus auch gestanden. Moment. Jesus? Warum um alles in der Welt steht Jesus in dieser Menschenmenge? Es gibt eins, was die Menschen alle verbindet, und das ist, dass sie Sünder sind. Dass sie wissen, dass sie Sünde haben. Dass sie wissen, dass sie ein Reinigungsbad brauchen, um für Gott wieder parat zu sein. Aber Jesus steht auch dort. Und wenn ich wenigstens etwas gelernt habe über Jesus in der Sonntagsschule damals, ist, dass Jesus ohne Sünde ist. Jesus braucht kein Bad. Jesus ist schon super. Jesus ist der einzige Mensch, der ohne Sünde gelebt hat. Wir haben es vorher gesungen und der Paulus schreibt es über Jesus. Er schreibt, Jesus ist in jeder Hinsicht versucht worden wie wir, aber er ist ohne Sünde geblieben. Was macht Jesus dort? Was macht er in dieser Menge von Sündern? Und er kommt zum Johannes und sogar der Johannes selber ist überrascht. Und sagt, Jesus, was machst du da? Ich kann dich doch nicht taufen, du müsstest mich taufen. Und dann sagt Jesus ganz spannend, er sagt, lass es gut sein, es ist richtig so. Es ist in Ordnung so. Und er sagt, das ist jetzt nicht ganz wörtlich, aber er sagt, das ist alles Teil von Gottes Plan. Es gehört zu Gottes Plan, dass ich mich von dir taufen lasse. Jesus weiß ganz genau, was er macht, wenn er in die Menge steht von den Sündern. Was macht er? Er setzt das Zeichen. Er zeigt, ich gehöre 100% zu der sündigen Menschheit. Ich identifiziere mich zu 100% mit den Menschen, die schmutzig sind, die dreckig sind, die ein Bad brauchen von der Erneuerung. Jesus, der einzige Mensch, der das Bad nicht bräuchte, der einzige Mensch, der schon super ist, sagt, ich stelle mich zu denen, die das brauchen. Ich stelle mich zu den Sündern. Ich komme zu den Verlorenen und mit ihnen zusammen stelle ich mich unter das Gericht von Gott. Und dann passiert etwas ganz Wunderbares. Und wir lesen Markus 1, Vers 10. Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg, sah er den Himmel zerrissen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabsteigen. Der Markus, der den Text geschrieben hat, braucht da ganz starke Worte. Er sagt, wo Jesus aus dem Wasser wieder raufgekommen ist, hat er den Himmel zerrissen gesehen. Und der Geist von Gott, der wie eine Taube runtergekommen ist. Was heisst das? Was heissen die Worte, den Himmel zerrissen? Und um das zu verstehen, müssen wir ein bisschen zurückgehen in der Geschichte. Viele hundert Jahre vor Markus und bevor die Taufe passiert ist, hat der Prophet Jesaja gelebt. Der Jesaja, einer von den Menschen, die Gott ausgewählt hat, dass er durch ihn reden kann. Und der Jesaja hat uns ein Buch hinterlassen. Und in dem Buch geht es darum, wie Gott mit seinem Volk immer wieder ringt und wie Gott eigentlich immer wieder will seinem Volk begegnen und ihm Liebe schenken und wie das Volk immer wieder weggeht von Gott und sich abwendet zu anderen Göttern. Und im Kapitel 63 von dem Buch lesen wir, wie der Jesaja sich erinnert, wie es früher war. Und er schreibt in dem Kapitel, früher ist es doch so gewesen, Gott hat uns aus Ägypten rausgeführt. Gott hat grosse Wunder gemacht. Gott hat es mir in zwei Seiten teilt, dass wir durchlaufen können. Gott ist persönlich gegenwärtig, er hat uns geholfen. Und dann schreibt er, aber wie ist es heute? Wo ist jetzt der Gott, schreibt der Jesaja. Wo ist jetzt der Gott? Und schon zu seiner Zeit schreibt er, wir sind geworden wie solche, über die du niemals geherrscht hast, über die dein heiliger Name nicht ausgerufen wurde. Und Jesaja schreibt, mit dem Gott ist irgendwie jetzt entfernt, es gibt eine Distanz. Er scheint nicht mehr einzugreifen, er scheint eben zu schweigen. Aber warum ist das passiert? Und Jesaja gibt uns die Antwort selber. Er schreibt in Jesaja 59, Vers 2, eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Und jetzt sind wir wieder beim gleichen Punkt wie am Anfang. Es geht wieder um den Dreck, um den Schmutz. Es geht wieder um die Trennung zu Gott, um die Zerrissenheit. Und der Jesaja schreibt, genau das ist das Problem. Weil an uns der Dreck haftet, ist Gott so weit weg, gibt es die Trennung zu Gott. Und dann schrieb der Jesaja seine ganze Sehnsucht in einem einzigen Satz. Und er schreibt, Jesaja 64, Vers 1, ach, dass du die Himmel zerrissest und herabführest. Ach, dass du die Himmel zerrissest. Und Jesaja schreibt Gott, du musst die Trennung aufheben. Du musst die Himmel zerrissen und uns wieder begegnen. Du musst zurückkommen zu uns. Du musst die Trennung aufheben. Wir selber sind zu dem nicht fähig. Und dann, viele hundert Jahre später, wir kommen wieder zurück zu der Taufe von Jesus. Heißt, und wo Jesus aus dem Wasser rausgekommen ist, hat er gesehen, wie der Himmel zerrissen ist und wie der Geist Gottes wie eine Taube runtergekommen ist. Genau das ist passiert. Verstehen wir, was das bedeutet? Gott hat die Trennung aufgehoben. Gott ist wieder zurückgekommen zu den Menschen, er ist ihnen wieder begegnet. Weil Jesus, der 100% gerecht und sauber war, sich zu den Sündern gestellt hat, hat Gott sich entschieden, die Trennung zu durchbrechen und den Menschen wieder zu begegnen. Es gibt im Evangelium von Markus gibt's eine einzige andere Stelle, wo das Wort zerrissen nur mal gebraucht wird. Und jetzt eine Frage an euch. Was denkt ihr, was könnte das für eine Stelle sein? Ich möchte nicht den genauen Vers sagen, den weiss ich selber auch nicht. Aber was passiert ist? Vorhang, was für ein Vorhang? Vom Heiligtum? Ganz genau. Die einzige andere Stelle, wo der Markus nur mal das Wort braucht, zerrissen, ist, wo Jesus am Kreuz stirbt und wo im Tempel der Vorhang vom Allerheiligsten von oben nach unten zerrissen wird. Und das ist für uns, das hilft uns zu verstehen, was passiert. In der Taufe steht Jesus zu den Sündern. Er nimmt den Platz der Sünder ein. Und Gott sieht das und Gott sagt, ich zerrisse den Himmel und ich komme wieder zurück zu euch Menschen. Und wo Jesus am Kreuz stirbt, macht er eigentlich nur das Gleiche. Er geht nur mal an die Stelle der Sünder und er lässt sich töten für die sündige Menschheit. Und Gott sagt, und ich zerrisse den Vorhang. Der Vorhang, der für Trennung steht zu Gott. Weil Gott so heilig ist und weil wir Menschen so dreckig sind. Und Gott sagt, ich zerrisse die Trennung. Und ich komme zurück zu euch. Es passiert genau das Wunder. Der Vorhang ist zerrissen und Gott kommt uns Menschen nach. Und wir kommen zum dritten Vers. Und wir lesen Markus 1, Vers 11. Und eine Stimme ertönte aus dem Himmel: Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Und Gott, der Vater, in der Taufe von Jesus, redet aus dem Himmel und er sagt, du bist mein geliebter Sohn. Ich freue mich über dich. Ich habe Freude an dir. Und wir müssen verstehen, dass für Jesus die Taufe, seine eigene Taufe, ganz ein besonderer Moment ist. Es ist der Moment, wo er anfängt, öffentlich wirksam zu sein. Jetzt wird Jesus anfangen zu predigen. Er wird anfangen, Wunder zu tun, Menschen zu heilen. Und er wird anfangen, mit seinen Jüngern und Schülern im ganzen Land unterwegs zu sein. Man könnte sagen, jetzt fängt Jesus seinen Auftrag an, er fängt seine Mission an. Und was ich so schön finde, ist, wie fängt Jesus seinen Auftrag an? Er fängt seinen Auftrag nicht an mit einem Visionsstatement. Ja, meine Vision ist, ich möchte die Menschheit retten und dazu muss ich am Kreuz sterben. Er fängt seinen Auftrag nicht an mit einer To-Do-Liste. Ja, erstes To-Do, ich muss jetzt Wasser in Wein verwandeln, nachher muss ich da den Gelähmten heilen und dann muss ich noch das und dieses machen. Er fängt seine Vision nicht an mit einem 5-Jahres-Plan. Jesus fängt seine Mission an mit einer Gewissheit. Mit der Gewissheit, ich bin geliebt. Ich bin ein Geliebter vom Vater im Himmel. Ich bin sein geliebter Kind. Für Jesus kommt zuerst die Liebe und dann kommt der Auftrag. Beides gehört zusammen. Wenn wir uns taufen lassen, wenn wir genau das machen, was Jesus selber auch gemacht hat, dann passiert etwas ganz Geheimnisvolles. Und der Paulus schreibt im Römer 6 darüber, was in der Taufe passiert, in den Versen 3 und 5. Er schreibt, wir sind in Christus hineingetauft. Und er schreibt sogar, wir sind mit ihm eins gemacht. Wenn wir uns taufen lassen, dann wären wir mit Jesus ganz eng verbunden, schreibt der Paulus. Er schreibt sogar, wir sind dann ein Teil von ihm. Wir sind ein Teil von Jesus. Wir gehören so eng zu ihm, dass wir eigentlich mit ihm identifiziert werden. Und weil das so ist, denke ich, dass wir die Worte, die Gott, der Vater, zu seinem Sohn sagt, auch für uns ganz persönlich dürfen nehmen. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. Und ich freue mich über dich. du bist geliebt und ich freue mich über dich. Das Geheimnis der Taufe ist das, weil Jesus an unsere Stelle getreten ist, dürfen wir an seine Stelle kommen. Weil Jesus sich zu der sündigen Menschheit gestellt hat, dürfen wir seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit und die Liebe, die der Vater zu ihm hat, all das gehört uns. Wir dürfen es für uns in Anspruch nehmen. Und wenn du dich taufen lässt, dann sagst du eigentlich nichts anderes als, ich weiss, Gott liebt mich. Ich weiss, Gott liebt mich so sehr, dass er Jesus geschickt hat, um an meiner Stelle für meine Sünden zu sterben. Und weil er mich so liebt, will ich ihm die Liebe zurückschenken und ich will ganz für ihn leben. Und auch für uns gilt in dem Sinn das Gleiche. Zuerst kommt die Liebe und dann kommt der Auftrag. Wenn du weißt, wie fest dass Gott dich liebt, dann wirst du bereit sein, für ihn zu leben. Aber erst dann. Wenn du weißt, wie fest dass Gott dich liebt, dann wirst du bereit sein, für ihn zu leben. Nicht, weil du musst, nicht, weil du irgendwelche Gesetze willst befolgen, sondern weil du die Liebe gespürt hast und sie möchtest zurückgeben. Der C.S. Lewis schreibt, die Kirche existiert für nichts anderes als dafür, dass Menschen in Christus hineingezogen und zu kleinen Christussen gemacht werden. Die Kirche ist für nichts anderes da, als dass genau das passieren darf. Menschen werden in Jesus hineingezogen, mit ihm verbunden und sie werden zu einem Teil von ihm und sie werden ihm selber immer ähnlicher. Und das ist der Auftrag. Mit der Taufe ist die Liebe verbunden von Gott, aber auch der Auftrag verbunden. Der Auftrag, Jesus immer ähnlicher zu werden. Immer mehr so zu leben, wie er gelebt hat. Durch seine Kraft, nicht durch unsere eigene Kraft. Lasst uns das alles nochmal zusammenbinden. Warum lässt sich Jesus überhaupt taufen? Er müsste gar nicht. Er braucht die Reinigung selber nicht, weil er schon rein ist. Aber er macht es, um ein Zeichen zu setzen. Er macht es, um sich 100% mit uns sündigen Menschen zu identifizieren. Weil Jesus das macht, weil Jesus unsere Sünden trägt, tut Gott sein Schweigen durchbrechen und er tut die Trennung zerreissen, die Himmel zerreissen und er kommt nach. Die Trennung zu Gott ist aufgehoben durch Jesus. Und Gott, unser Vater, liebt uns. So wie er seinen Sohn geliebt hat, so liebt er auch uns, wenn wir seine Kinder sind. Er liebt uns und er gibt uns einen Auftrag. Beides gehört zusammen. Wir sollen durch seine Kraft ihm immer ähnlicher werden. Immer mehr so werden, wie er selber ist. Und das Zeichen für das alles ist auch heute noch für uns die Taufe. Und ich freue mich, dass wir heute dürfen das feiern. Wir werden später eine Taufe feiern an diesem Tag. Und wir möchten jetzt schon anfangen zu feiern und das möchten wir tun mit Lobpreis. Wir möchten Lieder singen zu Gottes Ehre. Lasst uns zusammen feiern.